Kapitel 17 Israels Wanderungen. Die Kinder Israel wanderten in die Wüste und konnten 3 Tage lang kein Trinkwasser finden. Sie hatten großen Durst. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach:
Was sollen wir trinken?
Er schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser. Da wurde es süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach:
Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht vor ihm ist, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt.
Allem Anschein nach hatten die Kinder Israel ein böses, ungläubiges Herz. Sie waren nicht bereit, die harten Schwierigkeiten auf ihrem Wege durch die Wüste zu ertragen. Immer, wenn ihnen Schwierigkeiten begegneten, wurden diese als unüberwindbar angesehen. Anstatt Vertrauen zu Gott, hatten sie nur den Tod vor Augen. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste, und sie sprachen:
Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst.
Dabei hatten sie bisher noch nicht wirklich an Hunger gelitten. Für ihren augenblicklichen Bedarf war gesorgt. Aber sie fürchteten sich bereits für die Zukunft. Sie konnten nicht begreifen, wie die große Volksmenge auf der langen Reise durch die Wüste mit den einfachen Vorräten, die sie besaßen, auskommen sollte. Voller Unglauben dachten sie, ihre Kinder müssten verhungern. Der Herr ließ zu, dass ihre Nahrungsmittel knapp wurden und sie somit in Schwierigkeiten kamen, dass ihre Herzen sich zu ihm hinwenden sollten und sie an den glauben sollten, der ihnen schon vorher geholfen hatte. Er war zu ständiger Hilfe bereit. Wenn sie in Not zu ihm rufen würden, wollte er ihnen seine Liebe und Fürsorge kundtun. Doch sie schienen unwillig, dem Herrn mehr zu vertrauen, als sie mit eigenen Augen von seiner Macht erkennen konnten. Hätten sie nach allem, was der Herr für ihre Befreiung aus der Knechtschaft so wunderbar getan hatte, wahren Glauben und festes Vertrauen zu Gott besessen, hätten sie alle Unbequemlichkeiten und Hindernisse, selbst die wirklichen Leiden, mutig ertragen. Der Herr hatte noch mehr versprochen, wenn sie ihm gehorchen würden.
Ich will dir keine Krankheiten auferlegen, denn ich bin der Herr, dein Arzt.
Nach dieser sicheren Verheißung Gottes war ihre Vorstellung, sie und ihre Kinder müssten Hunger leiden, sündhafter Unglaube. In Ägypten waren sie durch Arbeit überlastet worden und ihre Kinder wurden getötet. Gott hatte ihre angstvollen Gebete erhört und sie in seiner Gnade befreit. Er hatte versprochen, ihr Gott zu sein, sie als sein Volk anzunehmen und sie in ein großes, gutes Land zu führen. Aber bei jeder Schwierigkeit, die sie auf dem Wege in dieses Land ertragen mussten, wurden sie schwach. Beim Sklavendienst für die Ägypter hatten sie viel gelitten, aber um dem Herrn zu dienen, wollten sie keine Schwierigkeiten erdulden. Sobald ihr Glaube auf die Probe gestellt wurde, gaben sie sich düsteren Zweifeln hin und versanken in Mutlosigkeit. Sie murrten gegen Mose, den auserwählten Diener Gottes, gaben ihm für alle Prüfungen die Schuld und sehnten sich nach den Fleischtöpfen und dem reichlichen Brot Ägyptens zurück. Der Unglaube und die Unzufriedenheit der Kinder Israel veranschaulichen das jetzige Volk Gottes auf Erden. Viele blicken auf sie zurück und wundern sich heute über ihren Unglauben und ihr beständiges Klagen, nachdem der Herr so viel für sie getan und ihnen immer wieder seine Liebe und Fürsorge gezeigt hatte. Sie glauben, sie selbst wären nicht so undankbar gewesen. Aber diejenigen, die so denken, klagen schon bei viel kleineren Prüfungen. Sie haben keine Selbsterkenntnis. Gott stellt sie fortwährend auf die Probe und prüft ihren Glauben, oft in kleinen Dingen. Doch sie ertragen die Prüfung nicht besser als das alte Israel. Viele haben alles, was sie brauchen. Dennoch vertrauen sie dem Herrn nicht für die Zukunft. Sie zeigen ihren Unglauben und versinken in Mutlosigkeit und Depressionen, wenn sie an zukünftige Bedürfnisse denken. Manche machen sich ständig Gedanken, sie könnten in Armut geraten und ihre Kinder müssten Not leiden. Wenn Schwierigkeiten auftauchen oder wenn sie in Notlagen geraten und ihr Glaube und ihre Liebe zu Gott geprüft werden, schrecken viele vor der Prüfung zurück und klagen über Gottes Handeln, durch das er sie läutern möchte. Ihre Liebe erweist sich nicht als rein und vollkommen, um all diese Dinge zu ertragen. Der Glaube des Volkes Gottes sollte stark, lebendig und ausdauernd sein, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Sie sollen sagen:
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Denn er hat mir Gutes getan. Einigen fällt Selbstverleugnung schwer. Sie geben verdorbenen Esslüsten nach. Selbst bekennende Christen glauben, eine Beschränkung ihrer ungesunden Esslust sei der Anfang vom Ende. Als müssten sie infolge einer einfachen Nahrung verhungern. Wie die Kinder Israel würden sie lieber Sklaverei, kranke Körper und sogar den Tod vorziehen, als auf die Fleischtöpfe zu verzichten. Brot und Wasser ist alles, was den übrigen in der trübseligen Zeit verheißen ist. Und als der Tau weg war, siehe, da lag es in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander:
Manhu?
Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen:
Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist es aber, was der Herr geboten hat. So viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte.
Und die Israeliten taten es und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man es nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen:
Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen.
Aber sie gehorchten Mose nicht, und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend, und Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen, so viel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen. Und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und verkündeten es Mose, und er sprach zu ihnen:
Das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen.
Und sie legten es beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend und war auch kein Wurm darin. Da sprach Mose:
Esst dies heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber der 7. Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein.
Der Herr ist in Bezug auf seinen Sabbat heute nicht weniger genau als bei seinen besonderen Anweisungen für die Kinder Israel. Er forderte sie auf, am 6. Tage, dem Vorbereitungstag für die Sabbatruhe, alles zu backen und zu kochen, was sie wollten. Durch das Brot vom Himmel offenbarte Gott seine große Fürsorge und Liebe für sein Volk. Die Menschen aßen Brot der Engel, denn Engel versorgten sie damit. Das Wunder des Mannas war dreifach: doppelte Menge am 6. Tag, nichts am 7. Tag und Frischerhaltung bis zum Sabbat, während es an den anderen Tagen ungenießbar wurde. Dies sollte ihnen die Heiligkeit des Sabbats eindrucksvoll verdeutlichen. Nachdem sie so reichlich mit Nahrung versorgt worden waren, schämten sie sich ihres Unglaubens und Murrens und versprachen, dem Herrn in Zukunft zu vertrauen. Doch nur zu schnell hatten sie ihr Versprechen vergessen. Schon bei der ersten Glaubensprüfung versagten sie erneut. Nachdem sie die Wüste Sin verlassen hatten, lagerten sie in Rephidim, aber hier gab es kein Trinkwasser. Und sie haderten mit Mose und sprachen:
Gib uns Wasser, dass wir trinken.
Mose sprach zu ihnen:
Was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn?
Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen:
Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt?
Mose schrie zum Herrn und sprach:
Was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen.
Der Herr sprach zu ihm:
Tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und gehe hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke.
Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meribah, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten:
Ist der Herr unter uns oder nicht?
Gott wies das Volk an, sich an diesem wasserlosen Platz niederzulassen, um zu prüfen, ob sie in ihrer Not zu ihm aufschauen oder, wie zuvor, murren würden. Angesichts der wunderbaren Taten Gottes bei ihrer Befreiung hätten sie ihm trotz ihrer Not vertrauen sollen. Da Gott sie als Volk erwählt hatte, hätten sie wissen müssen, dass er sie nicht vor Durst sterben lassen würde. Doch statt den Herrn in Demut zu bitten, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, murrten sie gegen Mose und verlangten Wasser von ihm. Gott hatte in wunderbarer Weise ununterbrochen seine Macht vor ihnen offenbart. Sie sollten lernen, dass alle Wohltaten, die sie empfingen, von ihm kamen und er ihnen nach seinem Willen geben oder nehmen konnte. Zeitweise begriffen sie es und demütigten sich vor dem Herrn. Doch wenn sie durstig oder hungrig waren, gaben sie Mose die Schuld, als hätten sie Ägypten verlassen, um ihm einen Gefallen zu tun. Mose war sehr bekümmert über ihr schreckliches Klagen und fragte Gott, was er tun sollte, denn das Volk wollte ihn steinigen. Der Herr befahl ihm, mit dem Stabe Gottes den Felsen zu schlagen. Die Wolke seiner Herrlichkeit ruhte genau vor dem Felsen. Er spaltete die Felsen in der Wüste und tränkte sie mit Wasser in Fülle. Er ließ Bäche aus den Felsen kommen, dass sie hinabflossen wie Wasserströme. Mose schlug gegen den Felsen, aber Christus stand neben ihm und ließ das Wasser von dem harten Gestein herabfließen. Das durstige Volk hatte den Herrn versucht, als es sagte:
Wenn Gott uns hierher geführt hat, warum gibt er uns dann nicht Wasser, genauso wie das Brot?
Das bewies offenkundigen Unglauben. Mose befürchtete, Gott würde sie für ihr bösartiges Murren bestrafen. Der Herr prüfte ihren Glauben. Doch sie bestanden diese Prüfung nicht, sondern verlangten Wasser und Nahrung und beklagten sich über Mose. Wegen ihres Unglaubens ließ Gott es zu, dass sie von ihren Feinden angegriffen wurden, um seinem Volk kundzutun, von wem ihre Stärke kam. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua:
Erwähle uns Männer, sieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand.
Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setze. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Mit dem Stabe Gottes in der rechten Hand erhob Mose seine Hände zum Himmel und bat um Gottes Hilfe. Solange er seine Hände emporhielt, siegte Israel und vertrieb die Feinde. Aber wenn er sie sinken ließ, verlor Israel alles, was es gewonnen hatte, und wurde von den Feinden überwältigt. Sobald Mose die Hände wieder zum Himmel hob, gewann Israel die Oberhand und trieb die Feinde zurück. Diese Haltung Moses, das Emporheben seiner Hände zum Himmel, hatte eine symbolische Bedeutung. Israel sollte begreifen, dass der Herr für sie kämpfte und die Feinde unterwirft, solange sie auf Gott allein vertrauen, sich auf seine Stärke verließen und ihn erhöhten. Sobald sie sich nicht mehr an seine Stärke klammerten und ihrer eigenen Kraft vertrauten, wurden sie schwächer als ihre Feinde, die Gott nicht kannten, und wurden von ihnen besiegt. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose:
Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke.
Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach:
Die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind.
Hätten die Kinder Israel nicht gegen den Herrn gemurrt, hätte er ihren Feinden nicht erlaubt, mit ihnen Krieg zu führen. Bevor Mose Ägypten verließ, hatte er seine Frau und seine Kinder zu seinem Schwiegervater zurückgeschickt. Nachdem Jethro von der wunderbaren Befreiung der Israeliten aus Ägypten erfahren hatte, besuchte er Mose in der Wüste und brachte seine Frau und seine Kinder zu ihm. Da ging Mose hinaus, ihm entgegen, und neigte sich vor ihm und küsste ihn. Und als sie sich untereinander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr um Israels Willen dem Pharao und den Ägyptern angetan hatte, und alle die Mühsal, die ihnen auf dem Wege begegnet war, und wie sie der Herr errettet hatte. Jethro aber freute sich über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, wie er sie errettet hatte aus der Ägypter Hand. Und Jethro sprach:
Gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Ägypter und des Pharao Hand. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn er hat das Volk aus der Ägypter Hand errettet, weil sie vermessen an Israel gehandelt haben.
Und Jethro, Moses Schwiegervater, brachte Gott ein Brandopfer und Schlachtopfer dar. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater das Mahl zu halten vor Gott. Jethros scharfe Augen erkannten schon bald die schweren Lasten, die auf Mose ruhten. Die Menschen brachten alle Schwierigkeiten vor ihn, und er unterwies sie in den Vorschriften und Geboten Gottes. Deshalb sprach Jethro zu Mose:
Aber gehorche meiner Stimme, ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott und tu ihnen die Satzungen und Weisungen kund, dass du sie lehrest den Weg, auf dem sie wandeln, und die Werke, die sie tun sollen. Siehe dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinn feind. Die setze über sie als Oberste, über 1000, über 100, über 50 und über 10, dass sie das Volk allezeit richten. Nur, wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen. Alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten. So mach es dir leichter und lass sie mit dir tragen. Wirst du das tun, so kannst du ausrichten, was Gott dir gebietet, und dies ganze Volk kann mit Frieden an seinen Ort kommen.
Mose gehorchte dem Wort seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Und er wählte redliche Leute aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten über 1000, über 100 und 50 und über 10, dass sie das Volk allezeit richteten, die schwereren Sachen vor Mose brächten und die kleineren Sachen selber richteten. Und Mose ließ seinen Schwiegervater wieder in sein Land ziehen. Mose nahm den Rat seines Schwiegervaters an. Gott hatte ihn ausgezeichnet und Wunder durch seine Hand getan. Er zweifelte nicht, dass Gott ihn erwählt hatte, andere zu belehren. Doch dies verleitete ihn nicht zu der Annahme, er selbst brauche keine Belehrung mehr. Er hörte gern auf die Vorschläge seines Schwiegervaters und übernahm seinen Plan als kluge Anordnung.